Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Der Nationalrat debattiert über das Rüstungsprogramm von Samuel Schmid. Entscheide fallen erst morgen. Wir hören, wie der Verteidigungsminister sein Programm verteidigt hat. Weitere Themen: Das Bundesstrafgericht verurteilt den Unglückspiloten des Highflyer-Ballons von Luzern wegen fahrlässiger Tötung. In Finnland erschießt ein junger Mann an einer Schule 10 Menschen und tötet sich selbst. Am Labour-Parteitag in Manchester kämpft der britische Premier Brown um sein politisches Überleben. In Burma entlässt die Militärjunta mehr als 9000 Häftlinge. Und der Präsident verspricht faire Wahlen, aber kaum einer glaubt daran. Zu den Wahlen in Weißrussland dann das Dossier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Simon Loy.
Der Nationalrat hat am Mittag entschieden, das Rüstungsprogramm detailliert zu beraten. Anträge, das Geschäft gar nicht zu behandeln, wurden abgelehnt. Trotzdem kann Verteidigungsminister Samuel Schmid nicht aufatmen. Die Kritik am Rüstungsprogramm wird morgen weitergehen. Es ist möglich, dass es am Schluss doch noch scheitert. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Es gehe nicht allein darum, einen Kopf auszuwechseln, analysierte Bundesrat Samuel Schmid vor dem Nationalrat die Kritik an seinem Rüstungsprogramm. Man wolle offenbar eine andere Politik. Aber mahnte der Verteidigungsminister:
Unser Mittel ist die Miliz. Und die erlaubt nicht laufend wieder neue Vorgaben.
Er bittet die Parteien, sich von politischen Wünschen oder Taktiken zu trennen, sagte Schmid.
Die Miliz macht das nicht mehr mit.
Der Nationalrat hat darauf, gegen den Willen von SVP und der Grünen, entschieden, auf das Rüstungsprogramm einzutreten und es morgen zu beraten. Aufatmen kann Bundesrat Schmid deswegen aber nicht. Es zeichnet sich aufgrund der Eintretensdebatte ab, dass die Vorlage an einer unheiligen Allianz aus SVP, SP und den Grünen scheitert, womit sie in der Wintersession erneut von beiden Räten behandelt werden müsste.
Vor 4 Jahren verunglückte beim Verkehrshaus Luzern ein Fesselballon. Der Highflyer war trotz eines nahenden Gewitters aufgestiegen, dann wurde er von einer Windböe erfasst. Eine indische Touristin kam dabei ums Leben, 10 Passagiere wurden verletzt. Heute stand der Pilot vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Soeben wurde das Urteil bekannt. Alexander Grass.
Schuldig wegen fahrlässiger Tötung. So lautet das Urteil der Einzelrichterin am Bundesstrafgericht. Der Angeklagte wurde verurteilt zu einer Strafe von 90 Tagessätzen à 85 Franken. Der Pilot habe die erforderliche Vorsicht nicht walten lassen, sagte die Richterin. Die Beweisführung der Anklage sei zutreffend. Der Pilot habe elementare Sicherheitsvorschriften verletzt, hatte der Staatsanwalt des Bundes Carlo Buletti in seiner Anklage erklärt. Mit dem Flug bei Sturmwind habe der Pilot gegen das Betriebshandbuch verstoßen. Der Ballon sei überladen gewesen. Am Vierwaldstättersee hätten bereits Sturmwarnleuchten geblinkt und doch sei der Angeklagte aufgestiegen. In der Sache folgte das Gericht der Staatsanwaltschaft, nicht aber bei der Strafzumessung. Die Anklage hatte 10 Monate Haftstrafe gefordert, die Verteidigung hatte für einen Freispruch plädiert. Das Gericht erkannte Gründe zur Strafmilderung, weil seit dem Unglücksflug vor 4 Jahren viel Zeit verstrichen sei. Vor und nach dem Unfall habe sich der Verurteilte vorbildlich verhalten.
Erstmals haben in der Schweiz Anfang Jahr über 2 Millionen Rentner und Rentnerinnen die AHV bezogen. Die Zahl der Bezüge nahm innerhalb eines Jahres um rund 60.000 zu. Die durchschnittliche Rente belief sich auf gut 1.900 Franken. Pierre-Alain Gentil, Präsident des Schweizerischen Eisenbahnerverbandes SEV, ist tot. Das teilt der Verband mit. Gentil sei nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, heißt es weiter. Der 56-jährige ehemalige Ständerat und Bürgermeister von Delsberg war schon seit Ende Juni in Spitalpflege. Novartis-Chef Daniel Vasella hat im vergangenen Jahr fast 30 Millionen Franken verdient. Damit ist er erneut jener Schweizer Manager, der am meisten verdient hat, wie die jüngste Studie der Stiftung Ethos zeigt. In der Summe nicht enthalten ist sein Salär als Verwaltungsratspräsident. Im Schnitt verdienten Verwaltungsratspräsidenten, die auch operativ führen, gut 10 Millionen Franken. Verwaltungsratspräsidenten ohne Geschäftsführung gut 2 Millionen. An einer Schule im Westen Finnlands hat ein Amokschütze 10 Menschen erschossen. Der junge Mann habe in der Schule mit einer automatischen Waffe um sich geschossen, melden die Behörden. Danach setzte er die Schule in Brand und versuchte, sich zu erschießen. Im Spital erlag er nach Angaben der Polizei dann seinen Schussverletzungen. Laut dem finnischen Innenministerium war der Verdächtige erst gestern von der Polizei vernommen, dann aber wieder freigelassen worden. Dabei ging es um ein Video im Internet, das den jungen Mann beim Schießen mit einer Handfeuerwaffe zeigt. Die Polizei habe ihn freigelassen, weil es keinen Grund gegeben habe, ihn festzuhalten. Der französische Präsident Sarkozy hat vor der UNO-Generalversammlung in New York einen Sondergipfel auf einem Sondergipfel jener, entschuldigen Sie, einen Sondergipfel jener Länder gefordert, die am meisten von der Finanzkrise betroffen sind. Bei diesem Treffen sollte über die Lehren aus der schwersten Finanzkrise seit den 30er Jahren beraten werden. US-Präsident Bush ging in seiner Rede nur am Rande auf die Finanzkrise ein. Dafür forderte er umso vehementer, gemeinsam gegen den internationalen Terrorismus vorzugehen. UNO-Korrespondent Markus Mucklin.
US-Präsident George Bush versuchte Zuversicht zu verbreiten, seine Regierung werde rasch handeln, meinte er mit Verweis auf den 700 Milliarden Dollar schweren Rettungsplan. Und so ließen sich die gravierenden Probleme auch schnell lösen, meinte der US-Präsident in seinem letzten Auftritt vor der UNO-Generalversammlung. Damit sei es nicht getan, war die Botschaft des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Er will offensichtlich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Er will den Kapitalismus neu ausrichten.
Reconstruisons ensemble un capitalisme régulé où des pans entiers de l'activité financière ne seront pas laissés à la seule appréciation des opérateurs de marché. Reconstruisons un capitalisme où les banques feront leur métier. Et le métier des banques, c'est de financer le développement économique, ce n'est pas d'alimenter la spéculation.
Die Staatengemeinschaft müsse den Kapitalismus neuen Regeln unterwerfen. Die Finanzgeschäfte dürfe man nicht allein den Marktkräften überlassen. Es brauche einen Kapitalismus, in dem die Banken die wirtschaftliche Entwicklung finanzierten, statt die Spekulation. Gegen die Spekulation wandte sich auch der brasilianische Präsident Lula und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon wandte sich gegen den unkritischen Glauben an die Magie des Marktes.
In der EU sollen SMS billiger werden. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, wird das Versenden von Kurzmitteilungen ab nächstem Sommer umgerechnet noch maximal 19 Rappen kosten. Die Schweizer Anbieter verrechnen ihren Kunden für SMS, die sie aus einem EU-Land verschicken, das Doppelte. Die Preissenkungen müssen auch hierzulande Auswirkungen haben, sagte Marc Furrer, Präsident der Aufsichtsbehörde ComCom. Die Militärregierung in Burma hat mehr als 9000 Häftlinge freigelassen, nach Angaben der Behörden wegen guter Führung. Unter den Freigelassenen ist ein bekannter politischer Häftling. Er war fast 20 Jahre lang in Haft. Ob auch etwa 2000 weitere politische Häftlinge in Burma freigelassen werden sollen, ist nicht klar. In Südafrika verschärft sich die politische Krise. 11 Minister und 3 Staatssekretäre sind zurückgetreten. Dies, nachdem Präsident Mbeki am Sonntag zum Rücktritt gezwungen worden war, und zwar von seiner eigenen Partei ANC. Der ANC hatte die Regierungsmitglieder aufgefordert, im Amt zu bleiben. Im Kampf gegen die Mafia in Neapel, die Camorra, setzt die italienische Regierung rund 500 Soldaten ein, um die Polizei zu entlasten. Zudem sollen 3000 Soldaten für weitere 6 Monate öffentliche Gebäude in Rom, Mailand, Neapel, Padua und Verona sichern. Die Soldaten sind mit Pistolen bewaffnet. Sie dürfen Straftäter festnehmen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.806 Punkten, minus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.072 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 59,41 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 08,44. Zum Wetter. Morgen Mittwoch hat es über dem Mittelland Hochnebel, der sich im Laufe des Tages auflöst. Sonst ist es oft sonnig mit einigen Wolkenfeldern im Osten. Mit Biese liegen die Höchstwerte bei 14 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig bei 17 Grad. Am Donnerstag hat es vor allem im Norden und Osten dichtere Wolken. Im Süden ist am Abend sogar etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Wunsch und Wirklichkeit, Samuel Schmid und sein Rüstungsprogramm im Härtetest des Nationalrats. Noch einmal Wunsch und Wirklichkeit, Henry Paulson und sein Rettungsplan für die Finanzindustrie im Härtetest bei den US-Senatoren. Wenn nicht jetzt, dann nie hohe Managerlöhne herunterholen. Vielleicht ein Kollateralnutzen der Finanzkrise. Dann ein Schritt in Richtung Demokratie, sagt die Militärjunta. Fragen zur Häftlingsfreilassung in Burma. Die tödlichen Schüsse von Kauhajoki. Finnland wird wohl seine liberalen Waffengesetze überdenken müssen. Die tödlichen Schüsse von Castel Volturno. Italiens Premier Berlusconi setzt Soldaten ein gegen die Mafia. Die Rede als Rettungsring. Der britische Premierminister Brown hofft auf die wundersame Wirkung seiner Worte. Und in Weißrussland hat alles seine Ordnung. Seine Ordnung, die von Präsident Lukaschenko. Noch selten hat ein Geschäft im Schweizer Parlament schon im Voraus derart viel zu reden gegeben. Heute war nun der Nationalrat als erster an der Reihe, über Samuel Schmids Wunschzettel in Sachen Rüstung für die Armee zu debattieren. Für 917 Millionen Franken möchte der Verteidigungsminister unter anderem die FA-18-Kampfflieger aufrüsten und gepanzerte Mannschaftstransporter kaufen. Die wichtigen Entscheide fallen erst morgen, aber schon heute wurde klar, Samuel Schmid kämpft für sein Rüstungsprogramm. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Geraldine Eicher.
Verteidigungsminister Samuel Schmid war heute Vormittag ein gefragter Mann. Und ein gefragter Mann ist bekanntlich ein geplagter Mann. Nach der Affäre NEF und der Drohung der SVP, das Rüstungsprogramm zu kippen, solange Samuel Schmid im Amt bleibe, war der Verteidigungsminister heute entsprechend gewappnet. Tatsächlich standen in der Diskussion nicht die Rüstungsgeschäfte im Vordergrund, sondern die Armee und der Verteidigungsminister selbst. SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi eröffnete den Kritikerreigen. Er bemängelte den Zustand der Armee und zielte indirekt auf den Verteidigungsminister.
Wenn Sie feststellen, dass offensichtlich massive Mängel in einem Betrieb vorhanden sind, dann heißt es handeln. Es gilt, die Bremse anzuziehen und zuerst einmal zu sagen, das Ganze halt.
Ein Marschhalt wäre auch den Grünen gelegen gekommen, aber aus anderen Gründen. Die Grünen kritisieren die Armee und deren Zielsetzung grundsätzlich und setzen sich deshalb schon länger ein für ein Rüstungsmoratorium. Erst müsse die Ausrichtung der Armee geklärt sein, sagte Geri Müller.
Bevor wir nicht wissen, wohin, kaufen wir keine Ausrüstungsgegenstände. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie Skifahren gehen oder schwimmen gehen, kaufen Sie keine Radfahrerausrüstung.
Auf diese beiden Argumente war Verteidigungsminister Samuel Schmid vorbereitet. Und er warnte vor dieser sich abzeichnenden unheiligen Allianz.
Wenn ich ganz exakt zuhöre, ist der Angriff auf die Person nur das eine. Dahinter steht ein Richtungswechsel in der Sicherheitspolitik.
Gegen den Willen der Grünen und der SVP hat der Nationalrat entschieden, das Rüstungsprogramm überhaupt zu beraten. Doch das ist nur ein kleiner Sieg für Samuel Schmid. Der Verteidigungsminister wird morgen die eigentlichen Rüstungsgeschäfte verteidigen müssen, insbesondere die Modernisierung der FA-18-Flotte. Da droht ihm Widerstand von Seiten der SP, die diesen Teil ausklammern und später gemeinsam mit der Neuanschaffung von Kampfflugzeugen diskutieren will. Samuel Schmid hörte sich die Kritik heute stoisch an, appellierte ans Verantwortungsbewusstsein und bat darum, sachlich zu bleiben.
Ich bitte Sie nochmals, sich hier zu trennen von momentanen politischen Wünschen oder Taktiken.
Samuel Schmids Auftritt heute kam unterschiedlich an. Die anderen Parteien würden Bowling mit Köpfen von Bundesräten spielen, kritisierte SP-Nationalrat Christian Löwra und lobt Bundesrat Schmid.
Ja, er ist kämpferisch. Er versucht, die Personalfrage von der Sachfrage zu teilen.
Samuel Schmid habe heute sachlich bleiben müssen, denn das Rüstungsprogramm sei ein Geschäft des Gesamtbundesrats, sagt FDP-Präsident Fulvio Pelli. Der Auftritt von Schmid hat ihm gefallen.
Sicher sehr gut. Er hat gezeigt, wie viel Wert habe dieses Rüstungsprogramm für die Arbeitsplatz Schweiz, für die Rüstungsindustrie Schweiz.
Anders SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. Der erste Kritiker von heute wird auch morgen nicht locker lassen. Ihm missfällt Bundesrat Schmids Arbeit grundsätzlich, auch heute im Rat.
Ja, er hat sie so gemacht, wie er sie immer macht, indem er seine Arbeit beschönigend darstellt.
Morgen könnte die Taktik der SVP aufgehen. Das Rüstungsprogramm droht zu scheitern an einer Allianz zwischen SVP und Grünen. Was wohl ein Signal wäre an Verteidigungsminister Samuel Schmid, seine politische Zukunft zu überdenken. Vorerst bleibt ihm eines: Zweckoptimismus.
Das ist sicher die Ausgangslage nicht ganz gleich, aber ich bleibe schon aus Prinzip zuversichtlich.
Auch wenn vieles noch nicht klar ist, eines steht fest. Es soll zur größten Hilfsaktion werden, mit welcher der US-amerikanische Staat die Finanzindustrie vor einer Havarie retten will. Es ist die Rede von bis zu $1 Billion, 1000 Milliarden, die das kosten könnte. Und es muss schnell gehen, sagen die Erfinder des Plans, Finanzminister Henry Paulson und Notenbankchef Ben Bernanke. Die beiden müssen heute vor einem Ausschuss des Senats antreten, um ihren Plan zu verteidigen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Washington. Peter Vögerli, an diesem Senatshearing, das im Moment noch läuft, kommt die Politik erstmals zu Wort. Wie tönt das?
Ja, die Politik hat sehr heftig reagiert. Anderthalb Stunden lang hat sich der gesammelte Zorn der Kommissionsmitglieder entladen. Der Chef der Börsenaufsicht Cox wurde dafür zusammengestaucht, dass er sein Statement in schriftlicher Form erst 20 Minuten vor dem Hearing vorlegte. Die Politik will nicht einfach so einen Blankoscheck über 700 Milliarden unterzeichnen und dann die Hände in den Schoß legen. Das wurde ganz klar.
Also geballte, heftige Reaktionen. Weshalb?
Also erstens will die Politik vor allem vor Wahlen immer mitreden, selbstredend bei so gewaltigen Programmen und nicht einfach zweimal im Jahr einen Bericht vom Finanzminister erhalten, wie das ursprünglich vorgeschlagen wurde. Zweitens haben die Senatoren offenbar auch heftige Reaktionen von ihrer Wählerschaft erhalten und deshalb drängen sie jetzt darauf, dass der Steuerzahler nicht bloß zahlen, sondern dass die berühmte Main Street, also der Alltagsamerikaner, auch profitieren soll. Die Demokraten wollen zum Beispiel, dass Konkursrechte Hypotheken anpassen und die Raten senken können. Drittens hat der Kongress in den letzten Jahren geschlafen. Er hat zu lange der Regierung bzw. der Börsenaufsicht vertraut und keine gesetzlichen Regelungen für diese wilden Finanzderivate eingeführt. Und der Hund, dem man auf den Schwanz tritt, der bellt natürlich. Und schließlich, last but not least, ist das ein ganz schwieriges Programm. Es ist ein Unterfangen, bei dem man viel Geld verdienen kann. Jetzt bewerben sich Firmen für die Aufräumarbeiten, die diese faulen Kredite gebündelt haben. Oder wenn diese faulen Papiere billig aufgekauft werden, schadet das den betroffenen Firmen. Wenn teuer, dann dem Steuerzahler. Das heißt, also der Teufel steckt in Millionen von Details.
Wie kommen Bernanke und Paulson dieser Kritik entgegen, wenn überhaupt?
Sie versuchen zu erklären, dass das Schiff am Sinken ist und dass man zuerst das schlimmste Leck, das sind die Finanzmärkte, stopfen muss und dass damit das gesamte Schiff gerettet wird. Sie treten als das auf, was sie sind, als Experten, versuchen aber zu erklären, dass sie durchaus ein Herz haben, dass sie nicht einfach wie Chirurgen operieren, dass ihnen das Wohl der Durchschnittsamerikaner durchaus am Herzen liegt. Aber sie sagen, wir müssen zuerst das wichtigste Leck stopfen, um alle zu retten.
Und die beiden machen auf Zeitdruck, aber die Angelegenheit ist, Sie haben es bereits erwähnt, sehr kompliziert. Kann denn das alles überhaupt bis Ende Woche erledigt sein im Parlament? Dann ist nämlich die Session zu Ende.
Also bis wann dieses Rettungspaket geschnürt wird, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie es am Ende aussehen wird. Aber was wir wissen, ist, dass der Kongress am Freitag nicht auseinanderlaufen wird und nicht bis zu den Wahlen nichts mehr tun wird. Es wird etwas geschehen, vielleicht dauert es etwas länger als bis Freitag. Aber der Kongress kann angesichts dieser großen Krise und auch angesichts seines schlechten Images als Do-Nothing-Congress nicht einfach nichts tun. Das ist sicher.
Ich möchte noch kurz über die Republikaner reden. Deren Stellung ist ja irgendwie besonders pikant. Sie sind in der Regel skeptisch, sehr skeptisch gegenüber staatlichem Interventionismus. Aber haben die denn überhaupt eine andere Möglichkeit, als den Plan durchzuwinken? Er kommt ja aus der eigenen republikanischen Küche.
Ja, die Republikaner stecken in einem Dilemma. Der frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, hat am Fernsehen gesagt, die Republikaner würden einem solchen Plan nie zustimmen, wenn er von einem Demokraten käme. Ein republikanischer Senator hat heute gesagt, der Plan sei Staatssozialismus. Und der republikanische Vorsitzende im Bankenausschuss, der heute tagt, der ist sehr kritisch. Also es gibt durchaus Widerstand und ernsthaften Widerstand seitens der fiskal-konservativen Republikaner. Die Demokraten andererseits scheinen weniger Bedenken für einen Rettungsplan im Grundsatz zu haben als die Republikaner. Sie wollen aber noch einiges hineinpacken. Zum Beispiel soll nun auch noch die Autoindustrie unterstützt werden, weil die Regeln für Kredite und Darlehen so stark verschärft werden. Und die Amerikaner kaufen ja meist auf Pump, dass sich das direkt auf die Autoindustrie auswirkt. Also die Demokraten sind eher zugeneigt einem Rettungsplan, wollen aber noch einiges hineinpacken.
Besten Dank, Peter Vögeli in Washington. In den USA, aber auch in Großbritannien prüfen die Regierungen, die exorbitanten Boni-Bezüge der Banker gesetzlich zu beschränken. Gute Idee, richtiger Zeitpunkt, sagt dazu ein Wirtschaftsprofessor aus Basel, der Bericht von Evelyn Kobler.
Die Investmentbanker gehören unbestritten zu den Topverdienern in der Wirtschaft. Ein erfolgreiches Händchen bei riskanten Finanztransaktionen wird mit exorbitant hohen Boni belohnt. Die Gier nach noch mehr Profit und noch höheren Boni habe letztlich den Bankensektor an den Rand des Abgrunds geführt, so der Tenor. Einer, der diese Praxis ganz besonders kritisiert, ist Dominik Biedermann, der Leiter der Anlagestiftung Ethos.
Das Lohnsystem war gar nicht angemessen. Diese Leute haben nur für ihr eigenes Portemonnaie gearbeitet und nicht im Interesse der Bank.
Statt des raschen Profits sollten künftig nachhaltige Gewinne gute Boni bringen, auch in den Banken. Ohne Druck von außen dürfen sich aber die Lohnsysteme kaum grundlegend ändern, sagt Alexander Behrensen, Wirtschaftsprofessor an der Universität Basel. Er verweist auf die Topmanager der Banken, die sich ihr Lohnsystem selber zusammenschustern.
Die hatten einfach bis jetzt das Interesse nicht, das so zu gestalten, weil sie natürlich vielleicht auch selber davon profitieren.
Ein Anstoß von außen ist nötig. Sprich, der Staat soll das Lohnsystem der Banker regulieren, die Eckwerte vorgeben. Eine Regulierung, von der sich der Basler Wirtschaftsprofessor viel verspricht.
Ich denke, das wäre wahrscheinlich die Regulierung, die relativ einfach zu machen ist und wahrscheinlich einfach eine sehr grosse Wirkung hat.
Allerdings hat die Geschichte einen Haken. Das Lohnsystem müsste nämlich zuerst in der Finanzmacht Nummer 1 in den USA staatlich geregelt werden.
Nehmen wir an, nur die Schweiz macht's. Das kann dann natürlich durchaus sein, dass vielleicht auch gewisse Banken dann sagen, nee, wir gehen woanders hin. Dann, glaube ich, wäre es sinnvoller, wenn ein grosser Spieler, also das wäre die USA, das macht. Wenn sie das macht, werden alle nachziehen. Weil aus den USA wird keine Bank wegziehen, nur weil die dort eben dieses Entlöhnungssystem ein bisschen regulieren.
Ob die US-Regierung bald Leitplanken für das Lohnsystem bei Banken einführen wird, ist unklar. Die Forderung nach mehr Regulierung kommt aber zu einem günstigen Zeitpunkt. Die Bankbranche, die am Abgrund steht und auf eine gigantische Rettungsaktion des Staates angewiesen ist, wird sich nur schwer gegen strengere Richtlinien wehren können.
Der Bericht von Evelyn Kobler. In Finnland hat ein junger Mann an einer Berufsschule 10 Menschen und dann sich selber erschossen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Besonders brisant an diesem Amoklauf. Erst gestern hatte die Polizei den Tatverdächtigen vernommen und dann wieder freigelassen. Der Bericht von unserem Mitarbeiter für Nordeuropa, Bruno Kaufmann.
Die Szenen, die sich heute in einer Hotelfachschule in einem finnischen Städtchen abspielten, sind ebenso erschreckend wie leider auch bekannt. Ein einsamer Schüler, der sich über Monate im Internet mit Gewaltfantasien geoutet hat, schreitet zur Tat. Schwer bewaffnet und militärisch gekleidet stürmt der 22 Jahre alte Schüler Matti Juhani Sari heute kurz nach 11 Uhr Ortszeit in das Schulgebäude und schießt wild auf seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Nach unbestätigten Berichten führte der junge Mann zudem Sprengstoff mit sich und setzte Teile des Schulkomplexes in Brand. Nach dem Amoklauf nahm er sich mit einem Kopfschuss das Leben. Vor 10 Monaten wurde Finnland schon einmal von einem ähnlichen Vorfall erschüttert. Damals war es ein 18-jähriger Schüler, der im Internet ein Massaker an seiner Schule angekündigt hatte. Damals gab es 9 Todesopfer, darunter der Täter. Die finnische Regierung kündigte nach der letztjährigen Bluttat an, die Aufsicht über gefährdete Personen zu erhöhen und die liberalen Waffengesetze des nordischen Landes zu verschärfen. Offenbar hatte deshalb die Polizei vor Ort in der Kleinstadt Kauhajoki bereits ein wachsames Auge auf den Sonderling geworfen, der im Internet aus seinen Interessen Bier, Waffen, Computer und Sex angab. Mahtisaari erwarb vor wenigen Wochen eine Waffenlizenz und veröffentlichte seither mehrere Filme auf der Webseite YouTube. Gestern Montag wurde der spätere Amokläufer auf dem Polizeiposten von Kauhajoki von einem Beamten zu den YouTube-Filmen und Gewaltandrohungen verhört. Anschließend durfte er nach Hause gehen und seine Pistole wieder mitnehmen. Wenige Minuten bevor der blutige Amoklauf in Mittelfinnland heute Vormittag begann, loggte sich der Täter ein letztes Mal im Internet ein und schaltete einen Informationskit zur bevorstehenden Tat auf. Nach zwei Amokläufen innerhalb eines Jahres wird die finnische Politik nun kaum umhinkommen, umfassende Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Taten zu ergreifen. An einer Krisensitzung des Kabinettes wurde am Nachmittag zunächst eine genaue Untersuchung der Tat angeordnet. Ministerpräsident Matti Vanhanen erklärte den morgigen Mittwoch zum nationalen Trauertag.
Bruno Kaufmann im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Bis zum 6:45 geht es hier weiter um drei Herren. Gordon Brown, der britische Premier, wirft sich selbst einen Rettungsring zu. Silvio Berlusconi, der italienische Premier, setzt vermehrt auf die Armee im eigenen Land. Und Alexander Lukaschenko, Weißrusslands Präsident, lässt wählen. Doch zunächst jetzt Burma. 19 Jahre lang saß er im Gefängnis. Das ist selbst in einer Diktatur, wie es Burma eben ist, ein Rekord. U Win Thin, so heißt der mittlerweile 79-jährige Mann, war als Journalist vor 20 Jahren nach dem Studentenaufstand verhaftet worden, wegen der Verbreitung von Propaganda. Heute ließ ihn die Militärregierung im Rahmen einer Amnestie frei, zusammen mit über 9'000 weiteren Gefangenen. ARD Südostasien-Korrespondent Bernd Muschborowska.
Mit dem Schritt solle die Demokratie in Birma gefördert werden, berichtete die staatliche Zeitung The New Light of Myanmar. Die früheren Gefangenen sollten zu Bürgern gemacht werden, die beim Aufbau einer neuen Nation mitwirken sollen, heißt es in dem Bericht. Insbesondere sollten sie an den in 2 Jahren geplanten Wahlen teilnehmen können. Unter den Freigelassenen ist auch der Regimekritiker U Win Thin. Der 79-jährige Journalist war der am längsten inhaftierte politische Gefangene des Landes. Er saß mehr als 19 Jahre im Gefängnis. Die Militärjunta hatte das Mitglied der Oppositionspartei Nationale Liga für Demokratie NLD damals wegen regierungsfeindlicher Propaganda festgenommen. U Win Thin kündigte an, sein Engagement fortsetzen zu wollen. Menschenrechtsorganisationen hatten ihn mehrfach wegen seines Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet. Aus Protest gegen seine langjährige Haft hatte sich der Regimekritiker geweigert, seine Zivilkleidung anzuziehen und war in der blauen Häftlingskleidung aus dem Gefängnis gekommen. Er werde sich weiterhin politisch betätigen, sagte er, er habe nichts unterzeichnet, was ihn zum Schweigen verpflichte. Die Militärs haben den 79-Jährigen möglicherweise freigelassen, weil sein möglicher Tod in Gefangenschaft Unruhen im Land auslösen könnte. U Win Thin wies Befürchtungen über seinen Gesundheitszustand jedoch zurück. Ihm gehe es gut, sagte er Journalisten nach seiner Freilassung. Medienberichten zufolge hatte U Win Thin vor einem Jahr in einem Schreiben an den UN-Beauftragten für Menschenrechte noch selbst über seinen möglichen Tod in Haft spekuliert. Außer ihm waren nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation Vereinigung zur Unterstützung politischer Häftlinge in Birma aber nur eine Handvoll politische Gefangene unter den Freigelassenen. Auch bei den anderen 5 freigelassenen politischen Häftlingen handele es sich um NLD-Politiker. Die Partei hatte die letzten freien Wahlen in Birma 1990 gewonnen. Die Junta erkannte das Ergebnis jedoch nicht an und ließ viele politische Gegner verhaften. Auch die prominenteste politische Gefangene des Landes, Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, steht weiter unter Hausarrest. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gibt es in Birma mehr als 2000 politische Häftlinge. Die Militärregierung bestreitet die Existenz politischer Häftlinge. Alle Insassen in den Gefängnissen hätten Verbrechen begangen, heißt es.
Musik. Als Rede seines Lebens wurde der heutige Auftritt des britischen Premiers Gordon Brown angekündigt. Das ist eine Anspielung auf die weit verbreiteten Zweifel an seinen Führungsqualitäten und an seiner Person ganz generell, die Brown mit der heutigen Grundsatzrede zerstreuen musste. Am Nachmittag hat nun Britanniens Premierminister gesprochen. DRS-Korrespondent Martin Alliot hat zugehört.
I know what I believe. I know who I am. I know what I want to do in this job.
Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich glaube. Ich weiß, was ich will. Der Calvinist Gordon Brown, der um sein politisches Überleben ringt, klang heute bisweilen wie Luther. Und dann wieder wie der heilige Sebastian.
Understand that all the attacks, all the polls, all the headlines, all the criticism, it's all worth it.
Die sintflutartige Kritik muss erduldet werden, wenn dafür das Schicksal eines Kindes verbessert werden kann. Und für einmal wirkte der hölzerne Brown nicht wie ein programmierter Roboter. Er hatte einen Ton gefunden, der zu ihm passte. Es war klassische, protestantisch durchwirkte Sozialdemokratie, auch in den gegenwärtigen Umständen.
Und just as those who supported the dogma of big government were proved wrong, so too those who argue for the dogma of unbridled free market forces have been proved wrong again.
Der allmächtige Staat sei ebenso falsch wie der entfesselte Markt.
Bonuses should not be based on short-term speculative deals, but should be a reward for hard work, effort and enterprise.
Bonusprämien seien nicht für Spekulanten, sondern für harte Arbeit. Was die Londoner Banken exakt erwarten dürfen, blieb dabei offen, aber Brown befriedigte damit den Zorn seiner Basis über fette Belohnungen für unfähige Manager. Doch wen sollten die löblichen Absichten eines ehrenwerten Mannes denn noch interessieren? Labours Umfragewerte sind derart katastrophal, dass es keinen anderen Ausweg mehr zu geben scheint als die Oppositionsbänke. Mitnichten, behauptete Brown.
You know, some people say that there's an inevitable political cycle in this country, as sure as night follows day. I don't agree.
Es gebe nämlich keinen unverrückbaren politischen Zyklus, wie manche meinten.
I believe now more than ever, even more than in 1997, this country needs a Labour government.
Mehr noch als 1997 brauche das Vereinigte Königreich gerade jetzt eine Labour-Regierung. Das war entweder blauäugig oder tollkühn. Sahen wir heute Nachmittag den Kapitän der Titanic, der volle Kraft voraus befiehlt, oder den erhofften Neubeginn? Äußerlich zwang die Finanzkrise zur Geschlossenheit. Die Rebellen und Verschwörer haben ihre Komplotte verschoben, aber aus den Wandelgängen und den Kneipen von Manchester sickerte das Gift der Königsmörder reichlich. Und Brown darf nur bedingt an die Loyalität seiner Kollegen appellieren, da er sie selbst früher nie übte. So hat der Premierminister wohl nur die krisenbedingte Verschnaufpause bestmöglich genutzt und kleine soziale Veränderungen versprochen. Für mehr reichte das Geld nicht. Brown baut auf seine Erfahrung.
And I'm all in favor of apprenticeships. But let me tell you, this is no time for a novice.
Das Lehrlingswesen sei ja gut und recht, aber jetzt sei nicht der Zeitpunkt für einen Neuling am Steuer. Der Saal wollte ihm glauben, denn hunderte von Abgeordneten Existenzen hängen an Browns Erfolg, aber die ehernen Gesetze des politischen Zyklus gelten wohl trotzdem.
Das war Martin Alliot über Gordon Browns Auftritt am Labour-Parteitag heute in Manchester. Letzte Woche richtete die Camorra, die neapolitanische Mafia in der kleinen Ortschaft Castelvolturno, 6 Einwanderer aus Afrika förmlich hin. 80 Schuss feuerten die Attentäter auf die Afrikaner ab. Die Behörden vermuten, dass sich hier rivalisierende Drogenclans eine blutige Fehde geliefert haben. Silvio Berlusconi, seit seiner Wiederwahl als Ministerpräsident stets bemüht, sich als Mann von Law and Order zu präsentieren, will nun 500 Soldaten in die Region entsenden. Ob die mehr taugen im Kampf gegen die Mafia als die Carabinieri, darf indes bezweifelt werden. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Als sie die 6 Afrikaner abgeknallt hatten in der Schneiderei Op-Op Exotic Fashion in Castelvolturno mit 130 Kugeln aus Pistolen, aus Kalaschnikows und aus einer Mitrailleuse, schossen die Killer aus Freude auch gleich noch in die Luft und setzten sich dann ab, bevor die Polizei ankam. Letzte Nacht ist einer der Mörder der Bande, ein 29-Jähriger, verhaftet worden. Er war wegen Zugehörigkeit zur Camorra bis vor kurzem in Untersuchungshaft gewesen, wurde aber dann von einem verständigen Richter entlassen und unter Hausarrest gestellt. Das war für den Camorrista eine Einladung, wieder seinen üblichen Geschäften nachzugehen, zusammen mit seinen Kumpanen das Gebiet, das sie kontrollieren, zu terrorisieren. Die 6 Afrikaner, die erschossen worden waren, hätten, so heißt es, regulär oder schwarz gearbeitet, aber es waren keine Kriminellen. Dennoch waren sie ihrer Hautfarbe wegen für die Mörder dienlich. Ihr Abschuss sollte allen Immigranten klarmachen, dass hier die Camorra regiert, ohne Einschränkung. Es war eine Warnung vor allem an jene nigerianischen Drogen- und Prostitutionshändler, die sich in letzter Zeit erfrecht hatten, mit den angestammten Camorra-Clans nicht immer zusammenzuarbeiten und ihr das Schutzgeld abzuliefern. Weite Teile Kampaniens, man weiß es, wie auch ganze Landstriche Kalabriens und Siziliens werden eben nicht von den Behörden, sondern von den Mafien regiert. An Polizisten fehlt es zwar nicht, aber sie bleiben lieber in den Büros, als dass sie auf Streife gehen. Nur bei Großoperationen gegen die Camorra, wenn 10 bis 15 Wagen mit heulender Sirene nachts durch verlassene Straßen preschen, hört man von ihnen. Im kleinen Verbund die verwahrlosten Vororte zu kontrollieren, das wagt die Polizei nicht. Die Anwohner haben ihrerseits Angst und ducken sich. Begreiflich, denn die Camorra vergisst jene nicht, die sich ihr zu widersetzen wagen oder sie denunzieren. In den letzten 16 Wochen wurden allein in Castelvolturno 16 Personen erschossen. Daher will nun die Regierung Berlusconis erneut Militärs aussenden. 500 Soldaten sollen in der Gegend von Caserta zum Einsatz kommen. Im August waren schon 3000 Militärs in die größeren Städte ganz Italiens entsandt worden, um Law and Order zu garantieren und illegale Ausländer zu verschrecken. Der Einsatz in Kampagnen soll nun die Camorra das Fürchten lernen. Der Staat zeigt Flagge und die meisten Bürger begrüßen dies, aber die konkreten Probleme würden damit nicht gelöst, nörgelt die Minderheit der Kritiker. Freilich, für das Image des Staates und seiner Machtträger ist die Operation nützlich.
Der Bericht von Rolf Pellegrin. Jetzt ist es 18 Uhr und genau 38 Minuten. Das Echo-Dossier heute zu den Wahlen vom kommenden Wochenende in jenem Land, das als letzte Diktatur Europas gilt, Weißrussland. Seit 15 Jahren wird die ehemalige Sowjetrepublik mit seinen 10 Millionen Einwohnern von Alexander Lukaschenko mit eiserner Hand regiert. Und obwohl Präsident Lukaschenko in den letzten Wochen politische Gegner aus dem Gefängnis entlassen hat und von fairen Wahlen spricht, bezeichnen viele Beobachter den Urnengang vom nächsten Sonntag als Farce. Unser Korrespondent Peter Gissling, Weißrussland, ein paar Tage vor den Wahlen.
Alles ist streng geregelt in Weißrussland. Auch auf dem Markt in der Hauptstadt Minsk ist es beinahe klinisch sauber. Wie Juwelen richten hier die Marktfrauen ihren Kohl, ihre Tomaten und Gurken auf den Tresen vor sich aus. Auf dem Boden, vor den Verkaufsständen, ist kein Salatblatt, kein Papierchen zu sehen. Ein ungewohntes Bild, wenn wir mit den Märkten in anderen Ländern vergleichen. Mit was hat diese Ordnung hier zu tun? Wir haben einen solchen Präsidenten, meint diese Frau. Nun, das ist wohl deshalb so, weil unser Präsident darauf größten Wert legt. Aber vielleicht liegt es auch an unserer Kultur. Unsere Regierung, sie will das so. Dass am Sonntag Neuwahlen ins weißrussische Parlament stattfinden werden, haben die meisten im Land zwar irgendwie erfahren, der Urnengang aber interessiert kaum. Die Regierung hat deshalb an einigen Gebäuden Plakate angebracht, welche auf die Wahl hinweisen, von einem Wahlkampf aber ist so gut wie nichts zu spüren. Die Oppositionspolitiker, so lässt Präsident Alexander Lukaschenko zudem sein Volk wissen, die Oppositionspolitiker seien denn auch allesamt Versager, Menschen, die in ihrem Leben gar nichts zustande gebracht hätten. Zu Besuch bei einer Oppositionellen. Seit Alexander Lukaschenko vor 15 Jahren an die Macht kam, setzt sich die renommierte Filmregisseurin Irina Pismenaya gegen dessen Regime zur Wehr. Heute hat die 75-jährige Rentnerin allerdings etwas resigniert. Gar nichts, so sagt sie, bedeutet die bevorstehende Wahl, das sei doch nur eine Formalität für die Obrigkeit.
Ничего. Это такая формальная история. Она нужна только, может быть, где-то наверху, больше никому.
Sie und ihre Freunde seien sich auch noch nicht ganz einig, ob sie zur Wahl gehen werden.
Дело в том, что если голосовать, то мы боимся, что наши бюллетени выбросят.
Wenn wir teilnehmen, müssen wir befürchten, dass unsere Wahlzettel doch einfach vernichtet werden. Gehen wir nicht hin, so werden vielleicht andere unsere Zettel ausfüllen. Ob sie denn jetzt, nachdem Lukaschenko faire Wahlen versprochen hat, gar keine Hoffnung schöpfen könne? Um die Form zu wahren, würden vielleicht 2-3 Oppositionelle den Sprung ins Parlament schaffen, meint sie. Die 2-3 gewählten Oppositionellen könnten dann im Parlament zwar reden, aber letztlich nichts entscheiden. Den Oppositionsgruppen werden jetzt im Fernsehen gerade mal 5 zensurierte Minuten zugestanden, in denen sie im Hinblick auf die Wahlen auf sich aufmerksam machen können. Und einer der wichtigsten Oppositionsgruppen, der Vereinigten Weißrussischen Bürgerfront, hat man gar verboten, Wahlkampfmaterial drucken zu lassen. Deshalb haben am Wochenende 5 Kandidaten der Bürgerfront ihre Kandidatur aus Protest zurückgezogen. Der Vorsitzende der Partei indes, Anatoli Lebedka, will sich ob solcher Behinderungen nicht irritieren lassen. Man muss als Ortsunkundiger ziemlich lange suchen, bis man das Sekretariat der Oppositionellen Bürgerfront finden kann. Versteckt im 11. Stock eines riesigen verwinkelten Wohnblocks finden wir dann das Büro. Die Glocke am Eingang funktioniert nicht, schließlich können wir per Telefon auf unser Kommen aufmerksam machen. Lebedka lädt uns an seinen Sitzungstisch. Hinter ihm hängen die Bilder dreier einstiger Wahlkandidaten seiner Partei, die in den letzten 1,5 Jahrzehnten alle umgebracht worden sind. In Weißrussland, so meint Lebedka zu Beginn unseres Gesprächs, werde man eigentlich gar nicht gewählt, sondern vielmehr von Lukaschenko bestimmt.
У нас не выбирают, у нас назначают. Лукашенко лично.
Der Präsident persönlich segne nämlich die Liste der ihm genehmen 110 Kandidaten aus den 110 Wahlbezirken ab, die alle nach dem Majorz-System gewählt werden müssen. So habe Lukaschenko ein bequemes Spiel. Überhaupt, der Präsident beherrsche ein einzigartiges Medienmonopol. Während 24 Stunden seien im weißrussischen Fernsehen nur sein Gesicht, nur sein Schnurrbart zu sehen.
На телевидении 24 часа в сутки одно лицо, одни усы. Александр Лукашенко.
Der Grund, weshalb die Menschen Lukaschenkos diktatorisches Regime schon so lange erdulden, liege, so Lebedka, in der Tatsache, dass etwa 80% der Menschen wirtschaftlich von Lukaschenko abhängig seien. Nur wenige Betriebe im Land sind nämlich privatisiert. Fast alle Menschen arbeiten hier in einem der vielen Staatsbetriebe.
Если ты протестуешь,
wer protestiert, landet auf einer schwarzen Liste. Wer protestiert, ist völlig verloren. Ganz so drastisch wie früher, meint der Präsident der Bürgerfront, ganz so schlimm wie vor ein paar Jahren noch, werde mit der Opposition allerdings nicht mehr umgesprungen. Es sei ja schon ein Fortschritt, wenn man als Oppositioneller nicht mehr umgebracht werde, sondern nur im Gefängnis lande. Aber auch wenn Alexander Lukaschenko, der Präsident, in den letzten Wochen seine politischen Gegner freigelassen habe, so bleibe es eine unverrückbare Tatsache, dass allein aus seiner Partei, aus der Bürgerfront, wegen Lukaschenko, viele während Jahren hinter Gitter saßen.
Андрей Климов сидел 8 лет в тюрьме. Владимир Кудинов, который отсидел 4 года.
Андрей Климов saß während 8, Владимир Кудинов während 4 Jahren. Ich selbst war nur ein paar Mal während 10 bis 15 Tagen eingesperrt, allerdings mehrmals, etwa 7 oder 8 Mal. Und jetzt beispielsweise, wo er die Wahlkampagne der Vereinigten Bürgerfront leite, sei es ihm verboten, Weißrussland zu verlassen. Weil vorsorglich gegen ihn eine Untersuchung eingeleitet worden sei, wegen eines in Weißrussland berühmt-berüchtigten Artikels in der Verfassung, wegen Verleumdung des Präsidenten Alexander Lukaschenko.
Peter Gisling über die sogenannten Wahlen in Weißrussland. Das war's von uns für den Moment. Verantwortlich für das Echo der Zeit war heute Judith Huber, für die Nachrichten Rolf Hieringer. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.